Beten wir den Vater unser gemeinsam.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, also in unserer Reihe über Christentum und die Welt sozusagen, Christentum und Politik, geht es heute um Gerechtigkeit und Friede unter den Völkern. Das ist eigentlich schon so ein Ausdruck geworden. Wir wollen also die Rolle der Kirche in ihrer weltpolitischen Bedeutung betrachten, was das Lehramt dazu sagt, aber angefangen schon von der Heiligen Schrift und bis hin zu der Verantwortung eines jeden einzelnen Katholiken, was wir dazu beitragen können, dass Gerechtigkeit und Friede in der Welt unter den Völkern herrschen kann. Das haben wir schon in den letzten Vorträgen uns genau angeschaut. Es gehört zum Wesen der Kirche, dass sie in einem Spannungsfeld lebt, nämlich in einem Spannungsfeld zwischen Welt und Reich Gottes, wenn man so will. Die Kirche ist ja in der Welt, muss mit dieser Welt umgehen, muss mit den Fragen dieser Welt sich konfrontiert sehen, sie kann sich nicht zurückziehen in die Wüste, zumindest war das nie die Idee, und ist aber gleichzeitig ausgerichtet auf etwas Übernatürliches. Ja. Die katholische Kirche im Speziellen hat es geschafft, sich zu entwickeln, unabhängig vom Staat, sich nicht vom Staat abhängig zu machen, obwohl diese Gefahr immer wieder groß geworden ist. Immer wieder es vielleicht auch phasenweise so weit gekommen ist, dass ein Staat sich die Kirche sehr vereinnahmt hat. Aber trotzdem ist es im Großen und Ganzen gelungen, dass die katholische Kirche sozusagen als eigene Institution bestanden hat, wenn man das rein natürlich schon betrachtet. Und das ist eben ein großer Gegensatz, das haben wir das letzte Mal schon genau angeschaut, beispielsweise zur Orthodoxie, die von ihrem Wesen her eine Staatskirche ist, deswegen gibt es rumänisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe und so weiter, auch den Protestanten, die in ihren Landeskirchen also sehr eindeutig sich auch der staatlichen Gewalt untergeordnet haben, auch in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Bis heute zeigt sich das, wenn die evangelische Kirche eigentlich immer wieder bemüht ist, sich den Entwicklungen auch in Staat und Gesellschaft anzugleichen. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe der Kirche ist. Andererseits sieht man, das habe ich oft schon gehört, dass beispielsweise Protestanten durchaus neidisch schauen auf das, was die Katholiken haben, beispielsweise im Papst. Das ist eigentlich unglaublich toll. Wenn der Papst was sagt, dann hören alle zu. Er ist der Sprecher der Kirche. Ja? Das ist so etwas Eindeutiges. Da können die Nachrichten darüber berichten. Bis hin, dass wir schon Evangelische gesagt haben, es wäre eigentlich ganz nett, wenn der Papst sozusagen für die ganze Christenheit sprechen könnte. Könnte er nicht auch für uns reden, nicht, dass dann, wenn das Christentum sich äußert. Ja? Tut er, glaube ich, de facto eh, weil wenn der Papst spricht, hört man auch das Christentum sprechen, aber er tut es natürlich als Katholik und in der katholischen Lehre, aber nach katholischem Verständnis verwirklicht sich ja die Kirche Gottes in der katholischen Kirche. Heute erleben wir eine Bewegung, die eigentlich in die Richtung geht, dass Religion, dass Kirche ganz ins Private abgeschoben werden soll. Ja. Das darf eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr stattfinden. Das ist gerade bei uns heute hier in unserem Breiten eine ganz, ganz starke Bewegung. Fast schon, dass es etwas Unanständiges ist, wenn man da öffentlich irgendwie religiös sein will oder sich da irgendwie äußert oder so. Das geht doch, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, nicht in die Politik, nicht in die Wirtschaft. Das ist sicher eine falsche Entwicklung. Die Kirche darf sich öffentlich äußern und darf als Katholik öffentlich sich zu Christus bekennen, darf ruhig auch sein Handeln abhängig machen von Christus, warum denn nicht? Ja? Das ist nichts Unanständiges, das dürfen wir uns wirklich niemals einreden lassen. Nämlich, abgesehen jetzt von dem, was unsere Überzeugung ist, muss das auch für einen pluralistischen Staat gelten. Ja? im Staat gibt es halt auch verschiedene Richtungen. Ja, da gibt's, wäre auch absurd, wenn jemand sagen würde, die Gewerkschaften dürfen sich nicht mehr öffentlich äußern oder die Kunst darf sich nicht mehr öffentlich äußern oder Intellektuelle dürfen sich nicht mehr, das ist ihre Privatsache, was sie denken. Nein, davon lebt ja ein pluralistischer Staat und wenn die Kirche nicht allein tonangebend ist, okay, aber sie ist eine ganz wesentliche gesellschaftliche Kraft und als solche da hat sie natürlich eine Stimme zu haben und darf öffentlich wahrgenommen werden, darf ruhig auch Einfluss ausüben. Ja. In Wirklichkeit ist Österreich da eh noch unglaublich gut unterwegs. Mir hat der ehemalige Botschafter am Heiligen Stuhl, Martin Polldorf, erzählt, dass eigentlich die anderen oft staunen, wenn er ihnen erzählt, welche Möglichkeiten die katholische Kirche hat, wenn es beispielsweise um Gesetzgebung geht in Österreich. Da gibt es ein Begutachtungsverfahren und das durchläuft alle gesellschaftlich relevanten Kräfte und die katholische Kirche selbstverständlich darf sich äußern, bevor ein Gesetz entsteht, ob sie das für gut befindet. Ja, also das können sich andere Staaten gar nicht vorstellen. In Frankreich würde niemand auf die Idee kommen, katholische Bischöfe in eine Gesetzesvorlage zu kommen zu lassen, damit sie sich äußern können dazu. Das geht sie nichts an. Ja. Also in Wirklichkeit ist das aber nichts Falsches und auch nichts, es gibt ja auch andere, die das dann bekommen, weil die katholische Kirche eine gesellschaftlich relevante Kraft ist, auch in einer pluralistischen Gesellschaft. Und tatsächlich wäre es furchtbar, auch für den Staat nämlich, wenn die Kirche sich zurückziehen würde, wenn sie keine Schulen mehr betriebe, Spitäler, wenn die Caritas ihre Arbeit einstellen würde, also der Staat würde sich anschauen. Ja. Das ist immer so lustig, dass bei diesen Kirchen, einmal hat es ein Volksbegehren gegeben gegen Kirchenprivilegien, weil der Staat die Kirche subventioniert, in Wirklichkeit subventioniert die Kirche ja den Staat, ja, weil sie sehr viele Kosten übernimmt, die eigentlich der Staat tragen müsste, wenn sie es nicht täte. Das, was für ein einzelnes Land, so wie in Österreich gilt, gilt natürlich auch weltweit. Ja. Auch weltweit ist die Stimme der Kirche relevant. Ja. Ich bewusst jetzt abgesehen von allem Religiösen, für uns als Katholiken natürlich, ja, aber auch für Leute, die jetzt nicht sozusagen mit dem Glauben am Hut haben, ist es wichtig, was die katholische Kirche meint. Und das wird auch so gehandhabt. Es ist die katholische Kirche nach wie vor die größte, älteste, weitverzweigteste, aktivste Vereinigung, die es auf der Welt gibt. Ja. Also bitte jegliche Minderwertigkeitskomplexe abgewöhnen. Ja. Das haben wir überhaupt nicht notwendig. Das einmal nur vorausgeschickt. Bevor wir sozusagen uns anschauen, auch im historischen Überblick, wie sie diese Verantwortung der Kirche gestaltet hat im Wechsel der Zeiten. Das haben wir auch schon letztes Mal uns angeschaut, nur kurz als Wiederholung. Die Kirche ist gewachsen aus der Verfolgung heraus, zur Zulassung sozusagen, dass sie erlaubt worden ist, bis hin zur Staatsreligion, ja, was wiederum eine Gefahr war, so wie ich vorher gesagt habe, dass sie sozusagen fast schon zum Instrument des Staates werden konnte. Bis hin aber dann, dass sie selbst staatliche Macht übernommen hat. Ja, der Kirchenstaat war dann plötzlich auch etwas, wo da die Päpste weltliche Macht ausgeübt haben. Auch eine Gefahr. Ja. Wo sie dann auch in Dialog sein musste mit den weltlichen Mächten. Denken wir beispielsweise an die Frage der Krönung Karls des Großen, der sozusagen die Idee des Römischen Reiches wieder errichten wollte als Heilig Römisches Reich, wo es dann der Papst war, der den Kaiser gekrönt hat und so weiter. Schauen wir uns die mittelalterliche Gesellschaft an, wo das ganz eng verwoben war. Ja. Der christliche Glaube und staatliche Gesetzgebung und so weiter, dass man oft gar nicht mehr so richtig unterscheiden konnte. Diese Unterscheidung hat es aber immer gegeben, im christlichen Abendland zumindest, zwischen staatlicher Gewalt und weltlicher Gewalt. Selbst wenn staatliche Gewalt teilweise von geistlichen Fürsten ausgeübt worden ist, ja, also von Bischöfen. Aber es hat immer diese Unterscheidung gegeben im Denken der Menschen. Vielleicht in der Wahrnehmung einfacher Leute oft nicht. Aber bis hin dann auch durch die große Spaltung, die es in Europa gegeben hat, durch die Reformation. Plötzlich war es nicht mehr eins, das Christentum, sondern haben dann die Christen untereinander, das hat vorher natürlich auch schon gegeben, aber da ist es dann besonders klar geworden, dass plötzlich sich das Christentum aufspaltet. Um schließlich in der Aufklärung und im Säkularismus irgendwie die Kirche auch irgendwie als eine Randerscheinung werden zu lassen. Das war zumindest der Wunsch, ja, dass eigentlich der Glaube, dass die Rückbesinnung auf höhere Werte, auf Gott als Instanz gar nicht mehr gewünscht war. Und heute leben wir in einer pluralistischen Gesellschaft, wo es einfach sehr, sehr viele verschiedene Meinungen gibt und die katholische Kirche halt eine davon ist für die Gesellschaft jetzt. Ja. Heute, teilweise glaube ich, gibt es sogar schon Wünsche, Religion überhaupt abzuschaffen. Lasst, hörst du auf damit. Ich glaube wirklich, das ist nicht übertrieben, wenn man das meint, dass das für manche gesellschaftliche Kräfte eigentlich das Ziel wäre. Das, was Kommunisten teilweise sehr brutal versucht haben, in Albanien wollte man den ersten atheistischen Staat gründen. Alle kommunistischen Staaten haben eine atheistische Staatsdoktrin gehabt. Heute wird das oft ganz praktisch auch eingefordert. Die Kirche war aber immer eine relevante Kraft, eine relevante Größe, bis, wie schon gesagt, auch zu politisch-militärischer Kraft. Ja, wenn wir noch darüber sprechen, es hat Päpste gegeben, die haben Krieg geführt. Das muss man noch sagen, ja, das darf man nicht verleugnen, weil sie es gekonnt haben, weil sie in Europa eine militärisch auch eine Macht waren, ja, und das eingesetzt haben. Das ist heute, ich möchte sagen, Gott sei Dank vorbei, aber ich finde es immer noch faszinierend, dass wenn der Papst sich heute schneuzt, dann wird das in die Weltnachrichten berichtet. Ja, weil einfach man darüber nicht hinweggehen kann. Die machen das nicht, weil sie solche großen Verehrer des Papstes sind, sondern weil einfach das relevant ist. Ja. Also das sozusagen nur mal ganz prinzipiell zu diesen 2000 Jahren Entwicklung, die die Kirche durchgemacht hat. Das, was ich gerne machen würde, ist sozusagen aufzuzeigen, wie die Kirche sich zu diesen Themen von Gerechtigkeit und Friede unter den Völkern geäußert hat, welche lehramtlichen Äußerungen es dazu gibt, wie man das so schön nennt. Das ist ja die eigentliche Aufgabe des Papstes, wenn man jetzt auf den Papst schaut oder der Kirche an sich. Die Aufgabe des Papstes ist ja nicht, ein Staatenlenker zu sein oder militärische Macht zu haben, sondern zur Weisung zu geben, nicht? Es gibt das sehr schöne Zitat von Bernhard von Clairvaux, der hat einen französischen König geschrieben, ja, das war im Mittelalter. Der französische König hat einen Abt zum Seneschall ernannt. Seneschall war sozusagen der Oberstbefehlhaber der Heere. Ja. Das war oft gar nicht so klar zu unterscheiden. Und dem hat er geschrieben, Zitat, was wird nun passieren? Wird der neue Seneschall mit Helm, Panz und Harnisch die Messe feiern? Oder wird er in Kutte und Stola die Truppen anführen? Also, das war den Heiligen schon klar, das darf man nicht vermischen. Ja. Die Aufgabe des Papstes, wie jedes Geistlichen in der Kirche, kann man mit 2-3 Worten sagen, nämlich leiten, lehren, heiligen. Das ist die Aufgabe. Das gilt für alle, bis hin zum Priester. Ja. Die Waffe des Papstes, das sind seine Lehrschreiben, das ist die Verkündigung, das ist die Liebe auch, die gelebt wird in der Kirche. Ja. Also schauen wir uns an, was kirchliche Lehre zur Frieden und Gerechtigkeit und Frieden unter den Völkern zu sagen hat. Und beginnen müssen wir damit natürlich bei der Heiligen Schrift. Ja. Und zwar in einem Buch des Alten Testamentes, das sehr oft herangezogen wird als Zeugnis, dass es schon Voraussagen auf Christus gegeben hat. Im Evangelium selbst, nämlich der Prophet Micha, wird zitiert von den Schriftgelehrten des Herodes, wie er fragt, wo wird denn Jesus geboren? Im Buch Micha kann man genau nachlesen, dass in Bethlehem geboren werden muss und so weiter. Also an diesen Propheten ist eigentlich schon von Jesus die Rede. Und wenn man im 4. Kapitel Verse 1 bis 4 liest, kann man Folgendes erfahren. Am Tage der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge, überragt alle Hügel. Zu ihm strömen Völker, viele Nationen gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung aus, das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen, bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert Nation gegen Nation, und sie erkennen nicht mehr den Krieg. Sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn, der Herrscher, hat gesprochen. Was für eine schöne Vision. Ja. Oft zitiert, oft bildlich dargestellt. Da kommen alle Völker auf den Berg Sion zusammen. Das war ja für die Juden ein sehr neuer Gedanke. Beim Propheten Jesaja kommt er noch einmal vor. Ja? Die Völkerwallfahrt nennt man das. Da kommen plötzlich zum Heiligtum des auserwählten Volkes Völker aus aller Welt. Also nicht nur exklusiv wir unter uns. Ja? Die ganze Welt ist eingeladen. Also genau das, was mit Christus sehr klar geworden ist. Und sie kommen und die Folge davon ist, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, die Speere zu Sicheln. Also das ist ja immer wieder passiert, unsere Bumerin ist aus Türkenkanonen gegossen. Ja, also, das ist ja sehr schön, das hat man oft immer wieder das Zeichen gemacht. Das war sogar ein Slogan in der DDR, die man sich den Frieden auf die Fahnen geheftet haben. Schwertern zu Pflugscharen umzuschmieden. Was die nur übersehen haben in der DDR, ist, woher das denn kommt. Woher kommt die Gerechtigkeit und der Friede unter den Völkern? Weil alle denselben Gott verehren, weil alle zu ihm gefunden haben. Und das ist eben das Entscheidende. Und das werden wir immer wieder jetzt begegnen, auch in der Lehre der Kirche. Gerechtigkeit und Friede unter den Völkern kommt aus einer Gottesbeziehung. Wenn ich Gott abschaffen will, dann schadet das auch der Gerechtigkeit und dem Frieden unter den Völkern. Ähnlich auch beim Propheten Zacharia, Kapitel 9,9. Folgende. Juble laut, Tochter Sion. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel. Ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen, er wird den Nationen Frieden verkünden. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also wir erkennen sofort die Erfüllung dieser Voraussage im Einzug Jesu in Jerusalem, ja, der wirklich nicht auf einem Pferd eingeritten ist, sondern auf einem Fohlen einer Eselin, ja, eben ganz demütig, ganz bescheiden. Das hat eine große Bedeutung, denn für das Volk Israel hat es ein Verbot von Pferden gegeben, wenn die auch in den Krieg gezogen sind, das haben sie ja schon gemacht. Sie haben nie Pferde gehabt, weil die anderen Völker haben Pferde gehabt, die Ägypter haben Pferde gehabt. Das war sozusagen die stärkeren Waffen, wenn man so will. Wenn man eine Kavallerie gehabt hat, das ist natürlich mehr, als wenn man da auf dem Esel irgendwo hinreitet. Ja. Sie durften keine Pferde haben. Ja. Die militärische Macht war eigentlich von Gott beschnitten. Ja. Selbst wenn sie verteidigen mussten, weil sie ihr Vertrauen eben auf Gott setzen sollte. Das ist der Hintergrund. Außerdem hat es natürlich eine besondere Bedeutung, wenn auch Christus jetzt auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Er ist der Friedensfürst. Ja, und wieder die Bekehrung zu ihm bringt die Menschen zum Frieden. Ja, er zerbricht den Bogen, aber eben nicht durch äußere Gewaltmaßnahmen, sondern dadurch, dass er selbst demütig ist. Ja, also eben gar nicht mit seiner Macht sozusagen alle mundtot macht oder niederringt. Im Lukas-Evangelium kennen wir die Stelle, die Weihnachtsstelle, wo die Engel singen. Die singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Dieser Friede ist also wirklich auch die Folge der Ankunft Jesu. Ja. Der Friede unter den Menschen ist, das verkünden die Engel, weil Jesus jetzt da ist. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Jesus selbst macht vollkommen klar durch sein Wirken, und vor allem das, was er vermeidet, woher seine Macht kommt und was er als Macht anstrebt. Es gibt mehrere Stellen, wo beschrieben wird, dass die Menschen kommen, um ihn zum König zu machen. Und sofort ist Jesus weg. Flieht vor den Menschen, die das wollen. Sein Reich, wie er vor Pontius Pilatus sagen wird, ist nicht von dieser Welt. Ja. Er ist der Friedensfürst, aber nicht durch Gewalt. Das haben wir jetzt letzten Sonntag gehört im Evangelium. Das war eine der Versuchungen des Teufels, ihm alle Staaten der Welt zu übergeben, ja, herrlich denkt man sich, endlich eine gerechte Gesellschaft aufzubauen, ja, um sozusagen überall die richtigen Gesetze zu machen. Ja, bitte, ein kleiner Haken hat die Geschichte, Jesus hätte sich vor dem Teufel niederwerfen müssen, um ihn anzubeten. Ja. Ganz, ganz perfide. Ja. Sondern sagt, Gerechtigkeit und Friede, das wäre die Folge gewesen, wenn Jesus herrscht über alle Reiche. Ja. Um den Preis der Ungerechtigkeit und der Abkehr von Gott zu erkaufen. Wenn man so will, war das die Idee des Kommunismus. Endlich geht es allen Menschen gut, aber ihr dürft nicht dem Opium für das Volk verfallen, der Religion. Wir sehen, wie schön das geworden ist in den kommunistischen Ländern. Ja, wie großartig das Leben dort war. Das hat sich von selbst disqualifiziert. Ja, also ich glaube, der Kommunismus hat dann schlussendlich bis auf ein paar Verrückte wirklich niemand nachgeweint, nämlich gar nicht aus religiösen Gründen, sondern weil das Leben dort so furchtbar war. Ja. Es gibt ein paar sehr spannende Stellen, die man gar nicht so im Kopf hat vielleicht. Nämlich, wo es sozusagen wirklich zur Entscheidung kommt, das Leiden beginnt und Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl, also es ist wirklich schon hochdramatisch, im Kapitel 22 des Lukas-Evangeliums, Verse 35 bis 38, da sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr etwa Not gelitten? Sie antworteten, nein. Da sagte er zu ihnen, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn ich sage euch, an mir muss sich erfüllen, was geschrieben steht. Er wurde zu den Gesetzlosen gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon. Eine sehr, sehr mysteriöse Stelle, muss man sagen, über die sehr, sehr viel gerätselt worden ist im Laufe der Kirchengeschichte, es verschiedene Theorien gegeben hat. Es geht aber, und das kann man, glaube ich, mit großer Eindeutigkeit sagen, darum, dass Christus seine Kirche jetzt darauf vorbereitet, dass sie sich schon auch in dieser Welt einrichten muss. Das merken wir bis heute, die Kirche muss umgehen mit finanziellen Herausforderungen. Ja, wir leben hier als Pfarrer vom Presbyterium, natürlich müssen wir uns überlegen, gibt es einen eigenen Vermögensverwaltungsrat, ob sich das mit dem Geld ausgeht, dass wir ja heizen können, woher Geld kommt. Wir haben die glorreiche Einführung der Kirchensteuer in Österreich. Wir müssten damit umgehen. Ja? Also es ist auch nichts Unmoralisches, wenn die Kirche Geld hat. Nur die Frage ist, was mache ich damit? So sehr geht das, dass Jesus sogar sagt, wer einen Mantel hat, und das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle, der Mantel war das Letzte, was die Menschen noch Schutz gegeben hat. Man durfte im jüdischen Recht niemanden den Mantel pfänden, selbst wenn er sich selbst als Sklave verkauft hat. Den Mantel musste er behalten, weil es der letzte Schutz ist, mit dem er sich zudecken kann. Den soll ich jetzt verkaufen, um mir ein Schwert zu kaufen. Ja? Also das geht schon sehr weit. Aber dann eben auch, ich verstehe das vollkommen, nicht wirklich verstanden haben, was Jesus da meint, ich verstehe es auch noch nicht bis heute, sagen, hier haben wir zwei Schwerter. Er sagt, genug davon. Ja. Kurze Zeit später, bei der Festnahme, das berichtet uns Matthäus, greift Petrus ja zum Schwert, ja, und haut dem Diener des Malchus, der hat dem Malchus ein Ohr ab, um Jesus zu verteidigen. Jesus heilt den und sagt zu Petrus das schöne Wort, steckt das Schwert in die Scheide, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Ja. Ganz eindeutig, dass Jesus nicht will, dass wir sozusagen mit Feuer und Schwert den Glauben jetzt verbreiten. Ja. Aber, und das wird eben später noch eine Bedeutung sein, gibt es eine Berechtigung für das Schwert an sich in der Kirche? Ja, schauen wir dann. Diese zwei Schwerter, gerade im Mittelalter hat man sehr gerne die Heilige Schrift sehr analog ausgelegt, hat mir gesagt, diese zwei Schwerter haben eben wirklich eine tiefe Bedeutung. Es ist die Zwei-Schwerter-Theorie im Investiturstreit dann entstanden, wo man sagt, es gibt eben zwei Machtpole, das ist die weltliche Macht der Kaiser und die geistliche Macht der Papst, und jeder hat sozusagen sein Schwert, ja, das er zu führen hat. Ja. Es gehört zusammen, aber es bedingt einander und so weiter. Okay, ob Jesus das gemeint hat, weiß ich nicht. Aber man sieht eben, wie diese Stelle für vieles auch hergehalten hat. Immer aber, und das darf man nicht müde werden zu betonen, wird das Wichtigste sein, auch für die Entwicklung der Welt, dass wir in Verbindung mit dem Herrn bleiben. Ja. Dass wir wirklich das Christentum vor allem mal als unseren Glauben leben, daraus erst erwächst das, was wir für die Welt leisten können. Das können wir viel, können vieles leisten. Das darf man niemals vergessen. Aber, und das muss man auch sagen, das ist ein oft geäußertes Missverständnis, das wird jetzt vielleicht viele erstaunen, die Kirche ist auch fußend auf diesen Stellen nicht pazifistisch. Was ist die Kirche gegen Frieden? Nein, pazifistisch heißt ja nicht, dass man für den Frieden ist, sondern jeder Ismus, in deutscher Sprache ist das ja exakt, jeder Ismus ist eine Ideologie und bedeutet, dass das, was dieser Ismus ist, also Pazifismus ist der Friede, als das höchste Wert, dem alles andere untergeordnet werden muss. Das heißt, dass niemals der Friede gefährdet werden muss, selbst zum Preis von anderen Dingen. Und das sagt die Kirche nicht. Die Kirche sagt nicht die Gerechtigkeit, also die muss nicht leiden, nur damit der Friede ja erhalten bleibt. Ja? Später wird man die Lehre vom gerechten Krieg entwickeln und so weiter, das werde ich dann nachher noch sagen. In der Entwicklung im Mittelalter dann und so weiter, wie ich habe schon gesagt, der Papst war auch durchaus eine weltliche Macht, wurde aber durchaus immer angesehen als so ein Art Schiedsrichter der Welt. Das heißt, dass die erste Abrüstungsverhandlung, die es je gegeben hat, vom Papst initiiert worden ist. Damals ist es um eine Waffe gegangen, die sehr neu war, die sozusagen das Argument war, dann töte ich im Krieg jemanden, den ich nicht einmal sehen kann. Kann sich jemand denken, welche Waffe es war? Das war die Armbrust. Ja, weil die war zu weit getragen, obwohl der englische Langbogen auch nicht schlecht war, der hat auch recht weit geschossen, aber dass ich wirklich gezielt auf jemanden schießen kann, ich sehe den nicht einmal sein Gesicht und bringe ihn um. Ja, da hat mich gesagt, das ist eigentlich unmoralisch. Also ganz interessant, ja, das war die erste Abrüstungsverhandlung, wenn man so will. Aber andererseits war der Papst selbst Kriegsteilnehmer, gar nicht selten, muss man wirklich sagen. Damals hat man halt sehr oft prinzipiell das christliche Abendland gesehen, bedroht vom Islam und hat das durchaus als einen geistlichen Kampf auch gesehen. Also wenn wir denken an die Schlacht von Lepanto, ja, das hat man wirklich gesehen als eine Befreiung, die durch Gottes Hilfe erzielt worden ist, damit der Islam Europa nicht überschwemmt. Und auch die beiden Belagerungen Wiens, die waren weltkirchlich von Bedeutung. Ja. Die hat man durchaus auch als Geistliches gesehen. Die Malteser Flotte hat im Mittelmeer eine wichtige Rolle gespielt, um gegen den gegen die Bedrohung aus der muslimischen Staaten sozusagen aufgestellt zu sein. Ein Vorfahre von mir war Kommandant der Malteser Flotte oder als Kapitän, wurden ihm unterstellt auch die päpstlichen Galeeren und die der Republik Venedig. Also der Papst hat selber Galeeren gehabt. Ja. Die waren Kriegswaffe des Papstes. Der Papst war eine militärische Macht. Ja. Aber es ist halt noch gar nicht so selten gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen, dass der Papst auch machtpolitische Interessen verfolgt hat. Und das ist natürlich eindeutig nicht seine Aufgabe. Und dann haben auch selbst katholische Mächte ihn entsprechend behandelt und haben also überhaupt keine Scheu gehabt, gegen den Papst Krieg zu führen als Katholiken. Weil da hat man dann klar unterschieden, ja, und hat gesagt, da kämpfe ich nur sozusagen gegen den weltlichen Herrscher des Kirchenstaates. Aber das ist natürlich eine Fehlentwicklung gewesen, vollkommen klar. Ja. Diese weltliche Macht des Kirchenstaates ist dahin, das wissen wir. Heute gibt es zwar den Vatikanstaat, aber der ist wirklich zum Glück und Gott sei Dank keine Weltmacht militärisch. Die Schweizer Garde hat, glaube ich, 150 Mitglieder. Ja. Ich soll jetzt aufgestockt werden am Gewicht. Wird sich aber, glaube ich, die Amerikaner fürchten sich nicht sehr davon und auch die Russen nicht. Aber es ist eben sehr interessant, dass die Kirche dann auch entwickelt hat, wie schon angesprochen, diese Lehre vom gerechten Krieg. Da stößt manchen furchtbar auf, wie kann man Krieg jemals gerecht sehen? Vergessen wir nicht, dass lange, lange Zeit, eine ganz kurze Entwicklung erst, der Krieg als etwas völlig Normales gesehen worden ist. Ja? Ja, man muss Krieg führen, um irgendwie halt die Interessen auszugleichen und so weiter. Das war für alle, das war eigentlich von niemandem beeinsprucht. Ja? Und da ist eigentlich ganz schön, dass die Kirche sich überlegt hat, wann habe ich eigentlich das Recht, überhaupt Krieg zu führen? Ja? Und die Lehre vom gerechten Krieg kann man eigentlich zusammenfassen, dass es immer nur dann gerechtfertigt ist, im Sinne der Selbstverteidigung. Also wenn man sozusagen auf eine kleine Situation reduziert, Ich darf zum Schwert greifen, wenn mein oder auch das Leben anderer Unschuldiger bedroht ist. Ja. Wenn jetzt jemand hier hereinstürmt und uns alle erschießen will und jemand fällt ihm in den Arm, selbst um den Preis, den zu verletzen, vielleicht sogar zu töten, ist das moralideologisch auch bis heute erlaubt. Und jetzt sagt man, dieses Recht, ja vielleicht sogar die Pflicht, gibt es auch für ganze Staaten. Ja. Das ist die Lehre vom gerechten Krieg. Das ist etwas sehr Spannendes passiert. Der Barack Obama hat ja im Jahr 2009, selbst gerade kriegführend, den Friedensnobelpreis bekommen. Und der war ja, also da kann man einschätzen, wie man will, aber ein hochintelligenter Mensch, ja, und alles andere als irgendein Oberflächling. Und ich habe gedacht, jetzt interessiert mich, was der bei seiner Rede dort sagen wird. Und habe das, ich habe es mir sogar live angeschaut, stellt er sich dort hin, ohne es zu erwähnen, hat er 1:1 die Lehre vom gerechten Krieg der katholischen Kirche dort verkündet. Wann darf man Krieg führen? Hat er sehr schön alles erklärt, also Rechtfertigung, hat ausgelassen, ob die Amerikaner wirklich diese Vorausgaben erfüllen, wenn sie gerade Krieg führen. Aber das hat mich, da hat man gemerkt, da hat er offensichtlich auch gute Berater, die sich das gekannt haben, ja, dass es sozusagen dass man die Dinge auch so beurteilen darf. Ich würde gerne jetzt mich sozusagen beschränken, auch weil die Zeit das vorgibt, auf das, was die Päpste im 20. Jahrhundert, wo es ja eh rund gegangen ist, in Bezug auf Frieden und Gerechtigkeit unter den Völkern gelehrt haben. Im 20. Jahrhundert war die Kirche längst keine weltpolitische Macht mehr im militärischen Sinn oder sonst etwas. Aber die Päpste waren durchaus aktiv und sehr wesentlich auch. Beginnen möchte ich mit Papst Benedikt dem 15. Das ist der Papst, der während des Ersten Weltkriegs regiert hat. Und er ist eigentlich der Einzige, er war nicht der Einzige, aber er hat einen wesentlichen Friedensversuch unternommen im Jahr 1917, indem er an eine offizielle Note an alle kriegsführenden Nationen gerichtet hat. Ja. Damals hat er vorgeschlagen, dass man einfach den Status quo der Vorkriegszeit wiederherstellt, dass die besetzten Gebiete zurückgegeben werden sollen, ja, dass die Deutschen Belgien räumen müssen, dass auf Reparationen verzichtet wird, dass von den Entente-Mächten die deutschen Kolonien, die sie erobert haben, zurückgegeben werden und alle strittigen Territorialfragen zwischen Deutschland und Frankreich ein internationales Schiedsgericht entscheiden soll. Also da geht es um Elsass-Lothringen. Ja. Fast sämtliche Staatslenker, also fast alle, mit einer einzigen Ausnahme, haben das mehr oder minder ignoriert. Man hat es kurz und bündig, mehr oder minder freundlich geantwortet. Und es hat sich ja jeder gedacht, blöd wären wir, jetzt führen wir so lange schon Krieg, haben wir ja nichts davon. Ja. Und die Deutschen am allermeisten, die haben immer vom Siegfrieden noch gefaselt, nicht? Und man kann doch nicht irgendwas aufgeben, was wir als deutsche Heere schon erobert haben und so weiter. Der Einzige, der sich bemüht hat, ganz konkret, auch aus seinem persönlichen Glauben heraus, diese Friedensinitiative des Papstes zu unterstützen, war der österreichische Kaiser, der inzwischen selige Karl aus dem Hause Österreich, wie es schön heißt, ja, der darauf angegangen ist, aber vollständig damit gescheitert ist. Und vor allem sogar auch bei den deutschen Bündnispartnern, die ihn dann abgetan haben als Dümmling, der Schwächling und so weiter, der glaubt nicht mehr an den Sieg. Also wir sehen ja, wie großartig das Ergebnis dann war für alle Nationen. Derselbe Papst, Benedikt XV., hat aber dann, unglaublich weitsichtig, wie ich finde, das Friedensdiktat von Versailles schwer kritisiert. Heute weiß man, das war eigentlich der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg. Ja, manche Historiker sprechen von einem einzigen großen Weltkrieg, weil das so eng zusammenhängt. Ja, weil er wieder, man kann nicht Frieden schaffen durch Demütigung, dadurch, dass man ein Volk vollständig sozusagen fertig machen will oder die Unterlegenen sozusagen noch treten will. Also man jetzt in der Rückschau, wo es natürlich immer sehr viel leichter ist, sieht man, dass der Papst genau das Richtige wollte. Ja, heute kann man sagen, wenn sie genau das gemacht hätten, hätte man unglaublich viel Unheil, noch viele, wahrscheinlich Millionen Tote verhindern könnte. Also wenn man den Zweiten Weltkrieg dazu nimmt, sowieso. Ja. Aber man hat nicht auf den Papst gehört, bis auf den Kaiser von Österreich. Ja. Ähnlich ist es mit Pius dem 12., der während des Zweiten Weltkriegs regiert hat, der heute sehr umstritten wird, gerade war den Medien, dass es die Archive, die eh schon zum Teil geöffnet waren, also noch mehr geöffnet werden, damit die Forscher sich mit seiner Person und seiner Politik beschäftigen können. Weil heute wird ihm sehr oft vorgeworfen, hätte sich viel deutlicher äußern müssen, vor allem auch zur Judenverfolgung und so weiter. Das sind wirklich, das ist historisch inzwischen auch längst klar ideologisch gefärbte Verleumdungen. Ja. Man weiß, wie unglaublich viel gerade dieser Papst für verfolgte Juden gemacht hat, der sozusagen nur deswegen nicht sich öffentlich geäußert hat, weil er damit noch größere Opfer provoziert hätte. Man weiß, dass die niederländischen Bischöfe kurz bevor Pius XII. Eine wahrscheinlich schon fertige Erklärung herausgeben wollte, genau das gemacht haben und es zur Folge gehabt hat, dass die Nazis zur Rache alle katholischen Juden sozusagen, also die halt aus jüdischen Familien waren, auch noch deputiert haben, unter ihnen beispielsweise Edith Stein, die heilige Theresa vom Kreuz, wie sie heißt. Und es hat einfach tausende Todesopfer gefordert, eine Erklärung. Und der Papst hat gewusst, wenn er jetzt auch eine Erklärung abgibt, kommt genau das, er steht gut da und es kostet halt viele Menschenleben. Menschen, die er bei sich versteckt gehabt hat. In italienischen Klöstern hat es gar nicht wenige Juden gegeben, die waren als Mönche eingekleidet, ohne getauft zu sein. Bitte, man hat sie nie gezwungen, sich taufen zu lassen, haben ein bisschen Chorgebet gelernt, damit sie dort sozusagen verborgen leben können. Ja. In den römischen Priesterhäusern, hat mir selbst jemand erzählt, war es üblich, dass jeder Priester noch ein zweites Bett ins Zimmer bekommen hat und dort dann ein Jude geschlafen. Und sie haben genau, also das war ganz normal, die römischen Pfarrer haben Gold aufgebracht, das die Nazis gefordert haben als Lösegeld für die Juden. Ich habe das wirklich erlebt, ich habe einmal eine Führung in Rom mitgemacht, in der römischen Synagoge, und ich glaube, die haben gar nicht gesehen, dass ich Priester bin, und habe nur gehört, wie unglaublich positiv die über Pius XII. Gesprochen haben. Ja? Die jüdische Gemeinde in der Synagoge von Rom. Der Oberrabbiner hat sich taufen lassen am Ende des Krieges, hat den Taufnamen Eugenio, so wie der Papst angenommen. Ja. Also, das ist also wirklich Vorwürfe, die davon bitte sich nicht, den darf man nicht auf den Leim gehen. Aber man kann sich fragen, was hat der Papst versucht zu tun? Ja. Und es gibt eine Radiobotschaft vom 24. August 1939, also nur vor dem offiziellen Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Der ist im September ausgebrochen, mit dem Überfall auf Polen. Im Hinblick darauf, was NS-Deutschland bereits gemacht hat, nämlich der Anschluss Österreichs, der Einmarsch im Sudetenland, ja, und in der Tschechischen Republik, was offiziell noch nicht als Krieg gilt, kann man darüber streiten, ob das nicht schon Beginn des Krieges war, aber offiziell hat der Krieg erst im Herbst 1939 begonnen. Kurz davor also hat der Papst eine Radiobotschaft gemacht, mit den berühmten Worten: Mit dem Frieden ist nichts verloren, aber durch den Krieg kann alles verloren gehen. Ja, wie recht hat er gehabt. Er war ein Diplomat, ja, in seinem ganzen Wesen auch. Er war ja Vatikan-Diplomat, also Diplomat des Heiligen Stuhls zuerst in München und dann in Berlin. Also er hat das alles sehr gut gekannt, er hat auch die Deutschen sehr gern gehabt, hat fließend Deutsch gesprochen. Hat also genau gewusst, wovon er spricht, hat aber natürlich auch seinem Wesen nach vor allem diplomatisch, im Stillen, im Hintergrund versucht, etwas zu bewirken. Ja, da ist sehr viel gelaufen, das wird man vielleicht jetzt auch die Forschung auch noch herausstellen können, nachdem die Archive geöffnet werden, wie viel da eigentlich noch passiert ist, über diplomatische Kanäle. Nach dem Krieg war es derselbe Papst, der dann auch vor dem Kommunismus gewarnt hat. Er hat gesagt, naja gut, der Papst, weil man gegen den Kommunismus. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie die Lage damals war. Im Jahr 1948 hat es eine reale Gefahr gegeben, dass Gesamtitalien kommunistisch wird. Ja, dass die Kommunisten dort die Macht übernehmen. Wer sich dafür interessiert, kann einmal Don Camillo lesen, das spielt in dieser Zeit, ja. Das ist sehr lustig, aber in Wirklichkeit, man hat nicht gewusst, wie weit kommt der Kommunismus noch. Ja, vielleicht ganz Europa kommunistisch wird. Also das war unglaublich. Ja. Die Päpste haben immer sehr klar gesehen, worum es geht. Ja. Gerade vielleicht auch deswegen, weil sie unmittelbar nicht beteiligt waren. Gut, der Papst Pius XII. Musste fürchten, er war selbst ein sehr furchtloser Mensch, aber es war durchaus eine reale Gefahr, dass die Deutschen den Vatikan sozusagen einnehmen, wenn es Gegenwehr gegeben, und den Papst gefangen setzen und schauen, dass sie eine Marionette auf den Stuhl Petri setzen oder so. Solche Pläne hat es gegeben. Sie haben das nur deswegen nicht gemacht, weil es ihnen in ihrer Sicht wahrscheinlich mehr geschadet hätte als genützt. Ja. Sie hätten alle Katholiken im Deutschen Reich gegen sich gehabt plötzlich. Das wollten sie sich nicht leisten. Ja. Und Katholiken an der Front kämpfen, wollten sie nicht den Papst festnehmen. Aber das war der einzige Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Ja. Also, Pius XII. War sehr aktiv, aber eben sehr im Verborgenen als Diplomat. Später, mit Johannes dem 23. als seinem Nachfolger, ist es ja dann nicht mehr nur um heiße Kriege gegangen, die hat es ja auch genug gegeben und gibt es bis heute auf der ganzen Welt. Ja. Aber die große Frage war immer der Kalte Krieg. Ja. Johannes der 23. war der Papst zur Zeit der Kuba-Krise 1962. Ja. Die Sowjets wollten auf Kuba, oder haben das bereits gemacht, Atomraketen stationieren, was Präsident Kennedy nicht gefallen hat, das kann man nachvollziehen. Mit diesen Raketen hätten sie also die gesamte Vereinigten Staaten erreichen können. Er hat eine Seeblockade verfügt, die sowjetischen Schiffe waren schon sozusagen auf Kurs Kuba und man hat also wirklich geglaubt, gut, jetzt beginnt der Dritte Weltkrieg mit zwei Atommächten. Und man hat gewusst, dass damals schon genug Potenzial da war, um die Erde auszulöschen. Wenn jetzt Krieg losbricht, dann ist es das Ende der Menschheit. Das war also gar nicht so unrealistisch. Und da war es Johannes der 23., der den Friedensappell gestartet hat. Und wieder denkt man sich, naja, gut, das ist jetzt ein netter, gemütlicher Papst im Vatikan, das hat halt eine nette Botschaft und er denkt sich, ja, der Papst ist für den Frieden schön. Heute weiß man, wie bedeutend das war. Ja. Damals, er hat gesagt, wir flehen alle Regierenden an, vor dem Schrei der Menschheit nach Frieden nicht taub zu bleiben. Weiter, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Auch Gespräche auf allen Ebenen und zu jeder Zeit in Gang zu bringen, zu begünstigen und zu akzeptieren, ist eine Regel der Weisheit und Klugheit. Ja. Es ist der einzige Hoffnungsschimmer, hat er gesagt. Ja. Und da muss man sagen, das war ein bisschen fast vielleicht ein Problem für Präsident Kennedy, der erste katholische Präsident der Vereinigten Staaten, der immer zeigen musste, er ist zuerst ein Amerikaner, das war immer so der Vorwurf gegen die Katholiken in Amerika, ihr könnt doch nicht da irgendeiner fremden Macht folgen, ihr müsst doch zu Amerika stehen. Ja. Aber ich glaube, für Kennedy war das durchaus eine Bedeutung, dass der Papst sich so deutlich äußert. Ja. Und man weiß aber, dass Khrushchev selbst von dieser Botschaft wirklich beeindruckt war und ihn das bewogen hat, die Raketen abzuziehen. Ja. Da können wir jetzt sagen, nein, das ist halt eine Theorie. Es ist etwas passiert, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass in der Pravda, das war die offizielle Regierungszeitung in Moskau, ja, also durch und durch kommunistisch, die haben den Friedensappell des Papstes abgedruckt. Ja. Also das war die Grundlage, auf der Khrushchev verzichtet hat, sozusagen es auf alles ankommen zu lassen. Ja. Also man sieht, was für eine Macht dieser Papst gehabt hat, nur durch die Macht des Wortes, der Liebe und auch der Wahrheit. Ja. Also das darf man nicht übersehen. Ja. Fidel Castro wurde übrigens exkommuniziert vom selben Papst. Interessant, dass sehr große Bemühungen waren, also Johannes Paul II. War dann der erste Papst, der überhaupt nach Kuba reisen durfte. Inzwischen hat sogar auch ein Treffen des jetzigen Papstes mit der Orthodoxie auf Kuba gegeben, also ganz interessant, was da passiert. Es gibt also eine interessante, lustige Anekdote. Damals war ein Spanier Pressesprecher des Papstes, ein Laie, ja, und der hat das mit vorbereitet, war also vorher schon in Kuba, und der Fidel Castro hat das so sind auf die Seite gegangen und gesagt, also du jetzt wir unter Hispanics sozusagen, können einmal Dachles reden, sag mir, wie ist dieser Papst? Wie ist das? Was habe ich da zu erwarten? Ja. Und der hat einen sehr schönen Satz gesagt, wie man also vielleicht, das ist nicht so zitabel, aber na, dieser Papst hat Knoches. Der hat Eier. Fidel Castro hat genickt, hat verstanden, woran er ist. Ja. Damit, glaube ich, Johannes Paul II. Recht gut beschrieben. Ja. Später. Gehen wir zurück zu Johannes dem 23. Er hat am 11. April 1963, also kurz danach, dann eine wichtige Enzyklika, Pacem in Terris, also herausgegeben. Das war kurz nachdem die Berliner Mauer gebaut worden ist. Kuba-Krise war gerade vorbei. Der Kalte Krieg war also sozusagen voll im Gange, ja, das Wettrüsten. Und es ist die erste Enzyklika eines Papstes, die nicht nur an die Katholiken gerichtet ist, sondern an die schöne, mit der schönen Formulierung, an alle Menschen guten Willens. Ja. Da ist wirklich eine Botschaft an die Welt und diese Botschaft ist gehört worden. Die Enzykliken sind immer nach dem Beginn benannt, nach den ersten Worten, die beginnt. Der Friede auf Erden, nach dem alle Menschen zu allen Zeiten sehnlichst verlangen, kann nur durch den begründet werden und gesichert werden, Entschuldigung, kann nur dann begründet und gesichert werden, wenn die von Gott gesetzte Ordnung gewissenhaft beobachtet wird. Schreibt der Papst an alle Menschen guten Willens. Es ist eine Gefahr für den Frieden, wenn man, wir wissen, wer es ist, wir wissen, dass es Gott ist, aber sagen wir es einmal ganz allgemein, ja, wenn man weltliche Ordnung loslöst von höheren Werten, wenn man glaubt, ich kann alles zurecht machen und darüber bestimmen. Ja. Wer gegen Gottes Gebot sich auflöhnt, der gefährdet den Weltfrieden. Ja. Die wesentliche Botschaft dieser Enzyklika ist, dass Konflikte eben nicht durch Waffengewalt, sondern durch Verhandlungen und Verträge geregelt werden sollen. Ja. Dass das Wettrüsten nicht nur sehr gefährlich ist, sondern vor allem auch die Mittel fehlen lässt, um Bedürftige zu unterstützen, auch bedürftige Länder zu unterstützen. Welche Bedeutung die Menschenrechte haben. Ja. 1948 wurde die Erklärung der Menschenrechte von der UNO verabschiedet. Also einfach die Hinweise auf das, was man eh schon gewusst hat. Aber sozusagen noch einmal in Erinnerung gerufen. Ich habe vorher gesagt, lange Zeit war der Krieg als Mittel angesehen, der halt zur Regelung von Konflikten tauglich ist. Ja. Die Ächtung des Krieges, auch da war eine Österreicherin, die Bertha von Suttner, auch erste Friedensnobelpreisträgerin, sehr beteiligt mit ihrem Buch Die Waffen nieder. Das ist uns heute gar nicht mehr so vorstellbar, aber das war ein damals neuer Gedanke, was man die Ächtung des Krieges nennt. Krieg ist in sich was Blödes, Dummes, Schlimmes. Ja. Wir wissen ja, wie ehrenhaft das war und wie toll und wie viel Orden man sich verdienen kann im Krieg und so was, wird ja heute noch zelebriert. Aber dass der Krieg an sich eigentlich etwas zu Vermeidendes ist, ja, dass man das nicht anstreben kann, ja, das war ein neuer Gedanke. Ja. In der Mitte des 20. Jahrhunderts ist das schon langsam bei allen angekommen, das haben sich dann schon alle an die Fahnen geheftet. Und der Papst zeigt es der ganzen Welt, wie das geht, wie man Kriege vermeiden kann. Ja. Auch im Konzil, das Johannes der 23. einberufen hat, beschäftigen sich jetzt alle Konzilsväter mit dieser Frage. Gaudium et Spes ist die Erklärung, wie Kirche und Welt sozusagen zusammengehen. Dort heißt es in Gaudium et Spes 77, indem daher das Konzil das wahre und überaus edle Wesen des Friedens erhält, beabsichtigt es nach der Verurteilung der Entsetzlichkeit des Krieges, die Christen glühend dazu aufzurufen, mit Hilfe Christi, des Urhebers des Friedens, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, um den Frieden in Gerechtigkeit und Liebe unter ihnen zu festigen und um Werkzeuge des Friedens bereitzustellen. Ja. Wieder von Christus kommt der Friede. Ja. Es geht darum, den Krieg überhaupt zu vermeiden. Ja, das ist ein Ziel an sich. Aber dann auch, und das ist halt einfach realistisch, die Zügelung der Entsetzlichkeit der Kriege. Es gibt ja Kriegsordnungen, das klingt oft so komisch, dass man das als etwas Positives sieht, dass man sich ausmacht, mit welchen Waffen man aufeinander schießen darf und wie die Verletzten vom Schlachtfeld zu beseitigen sind. Nur ist es halt irgendwie sehr pragmatisch, wenn Krieg stattfindet, ist es immer noch besser, selbst dafür Regeln zu haben, als zu sagen, es gibt keine Regeln. Und je bestialischer, desto besser. Ja. Es gibt ja sehr viele, sehr genaue Regeln, wie Krieg zu führen ist, dass Soldaten Uniformen tragen müssen, dass sie erkennbar sein müssen, dass man Zivilisten schonen muss und so weiter. Also gibt es einige Dinge, die auch unterstützt werden, weil wenn schon Krieg ist, dann muss man schauen, dass die Entsetzlichkeit des Krieges gezügelt wird. Dieses Dokument wendet sich gegen das Wettrüsten, ja, um den Aufbau einer internationalen Gemeinschaft und vor allem, dass die Gründe für die Konflikte beseitigt werden. Das geschieht durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist ein Friedensmittel. Ja. Und dass die Kirche bei all dem eine Rolle spielen kann. Ja, dass sie da nicht sozusagen außen vor ist. Paul VI., der das Zweite Vatikanische Konzil da schließlich beendet hat, Er hat sich auch persönlich sozusagen geäußert. Von ihm stammt eine bedeutende Enzyklika 1967 erschienen, Populorum Progressio, also der Fortschritt der Völker. Da geht es um die Überwindung der Spannung zwischen reichen und armen Ländern als Mittel zum Frieden. Das ist ein Thema, das bis heute relevant ist. Ja. Man denkt sich oft, es geht einem selber gut, wir gehören nicht zu denen, denen es gut geht. Also, nämlich auch buchstäblich, bauen wir möglichst hohe Mauern, damit die anderen dahinter verhungern können, aber uns nichts machen. Sage ich jetzt ja provokant. Die Botschaft der Kirche ist natürlich was anderes. Wenn ich den Kirchen, wenn ich den Frieden langfristig sichern will, dann muss ich mich um die ärmsten der Armen kümmern. Nämlich aus Liebe, so selbstverständlich wie als Christen, aber sie schreibt auch einen Stammbuch, auch aus Eigennutz. Ja, es nützt euch selber, wenn ihr euch um die Armen kümmert. Das gilt für die Welt, gilt auch für eine Gemeinschaft wie einen Staat beispielsweise. Was wir in Österreich an Sozialleistungen haben, das ist eine Verantwortung geschuldet, ist aber auch einfach vernünftig, weil es zum sozialen Frieden beiträgt. In Österreich brauche ich nicht Angst haben, wenn ich auf die Straße gehe, dass mich jemand niedersticht, um mir 40 Euro zu stehlen. Ja, weil es einfach die Sozialleistungen sehr gut sind. Also auch die Reichen erkaufen sich, das ist jetzt sehr profan gesagt und hat gar nichts mit Christentum eigentlich zu tun, erkaufen sich Sicherheit, wenn sie schauen, dass es den Armen nicht schlecht geht. Das gilt auch weltweit. Noch einmal, für uns Christen gibt es noch viel weit mehr darüber hinaus. Ja. Das ist allerdings eine Frage, die immer wieder neu bewertet werden muss. Es gibt ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch von einer afrikanischen Autorin, die also die tollsten Wirtschaftsunis absolviert hat weltweit. Die heißt Dambisi Moyo, den Namen merkt man sich nicht. Und das Buch heißt Dead Aid. Das ist also ein Anklang an Live Aid, weil die Popmusiker haben immer Live Aid Konzerte gemacht für die Entwicklungshilfe in hungernden Ländern. Und sagt, bitte hört auf damit. Das war für sie so ein bisschen ein Bild, wie die reichen Länder mit Afrika umgehen. Sammeln wir doch Geld, geben wir diesen armen Menschen, damit sie sozusagen was zum Leben haben. Ja. Sie sagt, das ist in Wirklichkeit der falsche Weg. Und ich glaube, sie hat recht, indem man sozusagen sagt, wir geben etwas von unserem Reichtum ab. Oft schaden wir denen noch viel mehr. Die ganzen Textilspenden von unseren alten Kleidern haben die Textilindustrie in Afrika kaputt gemacht. Wir schicken die Dinge, die wir von unseren Händlern nicht essen, nach Afrika, haben dort eine funktionierende Industrie von Hühnerfarmen kaputt gemacht. Glauben wir tun was Gutes damit. Ja. Gleichzeitig subventionieren wir unsere Landwirtschaft, also verunmöglichen es, dass etwas, was in armen Ländern produziert werden kann, nämlich landwirtschaftliche Produkte, überhaupt die Chance haben, zu uns zu kommen. Also, was sie sagt, in Wirklichkeit geht es um eine Zusammenarbeit und um faire Bedingungen, nicht um Almosen. Ja. Und ich glaube, dass das der Weg der Zukunft sein muss. Ja. Widerspricht nicht dem, was die Päpste gesagt haben. Ja. Nur oft ist für uns ein bisschen Entwicklungshilfe, wir müssen ein bisschen mehr Geld spenden. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um faire Bedingungen. Ja. Johannes Paul II. War ein Papst, also das werden, glaube ich, künftige Generationen auch noch deutlich herausarbeiten, der die Weltgeschichte wirklich also so geprägt hat, wie kaum ein Mensch vor ihm. Das muss man wirklich so sagen. Ja. Inzwischen ist es auch unter Historikern unbestritten, dass er maßgeblich am Zusammenbruch des Ostblocks, also dass er das bewirkt hat. Nicht? Allein, dass er Papst geworden ist als Pole, ja, aber auch wie er dann agiert hat. Also er war unglaublich geschickt, sehr, sehr mutig, ja, sehr, sehr initiativ. Man weiß heute, er hat sehr eng zusammengearbeitet mit Ronald Reagan. Da ist sehr viel Geld auch geflossen, dass dann nach Polen geflossen ist, um die Solidarność beispielsweise zu unterstützen, dort hat das ja begonnen. Ja. Bis hin dann auch zu wirklich die Welt zu vernetzen, wofür er immer wieder auch kritisiert worden ist, auch von sehr katholischen Menschen, dass er gesagt hat, wir müssen alle, die gläubig sind, auch wenn sie anderen Religionen angehören, einmal zusammenbringen, denen muss der Frieden ein Anliegen sein. Wir sind so gewohnt daran als Christen, sage ich jetzt, dass der Friede ein Ziel ist. Das ist ja nicht in allen Religionen so. Also insofern ist das eine große Leistung, wenn ein Religionsführer aller Welt in Assisi zusammengebracht hat. Also wir beten jetzt alle für den Frieden. Ja. Also eigentlich auch sehr geschickt. Er hat interessanterweise, die Erde so viel bewirkt hat, hat kein eigenes Lehrschreiben, eine Friedensenzyklik oder so weiter veröffentlicht, aber allein sein Wirken hat einfach sehr viel gemacht. Bei ihm ist aber sehr gepflegt worden, immer die Botschaft zum 1. Jänner, das ist der Weltfriedenstag, wo er in Wirklichkeit eigentlich nicht anders gemacht hat, als das, was die Kirche immer schon gelehrt hat, was ich jetzt auch schon erwähnt habe, immer wieder neu ins Gedächtnis gerufen hat. Ja, und da geht es darum, dass der Friede eben kommt aus dem Verhältnis mit Gott. Ja, dass das die Quelle des Friedens ist. Dass es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben kann. Und keine Gerechtigkeit ohne Vergebung. War ein sehr interessanter Gedankengut. Ja. Dass aus der Gerechtigkeit für den Einzelnen auch Friede für alle erwächst. Dass die Menschenrechte eine ganz wesentliche Rolle spielen und die Einhaltung der Menschenrechte. Dass es zu einem Dialog der Kulturen kommen muss, dass man miteinander umgehen lernen muss. Ja. Dass das Böse nicht über das Gute siegen darf. Ja. Das ist immer wieder ein Argument, man muss halt jetzt ein bisschen was Böses machen, damit später das Gute siegen kann. Das Böse kann nie Mittel sein, um das Gute durchzusetzen. Ja, das Gute muss siegen. Es geht um Friedenserziehung, es geht um die Zukunft der Menschheit, ja, der Friede. Benedikt XVI. Als sein Nachfolger hat er allein durch die Wahl seines Namens ein Zeichen gesetzt, nämlich hat er auch ausgesprochenerweise sich benannt nach seinem, der letzte Benedikt war Benedikt XV. Das war dieser Friedenspapst im Ersten Weltkrieg, der sich so darum bemüht hat, der ihn sehr beeindruckt hat. Ja. Deswegen nennt er sich Benedikt XVI, Name, mit dem eigentlich kaum jemand gerechnet hat. Er war im Zweiten Weltkrieg wirklich noch, hat er erlebt, was Krieg ist. Ja. Also er wurde noch als Flakhelfer eingesetzt, hat aber gesagt, er hat nie einen Schuss abgegeben. Wurde sogar noch zur Wehrmacht eingezogen, da wurden ja dann auch die Jungen schon eingezogen. Ist aber nach dem Tod Hitlers, also das war eine Woche vor Kriegsende, wenn man so will, desertiert, abgehaut. Was ganz mutig war eigentlich, ist aber dann doch noch kurz in amerikanische Kriegsgefangenschaft gekommen, also er war nicht an der Front oder was, aber er musste noch Uniform tragen. Ja. Also er hat gewusst, was Krieg bedeutet. Aber er bringt eigentlich einen neuen Aspekt noch mit ein in die Lehre über Gerechtigkeit und Frieden, die Kirche verkündet, der natürlich von großer Bedeutung ist, nämlich, dass der Umweltschutz da eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja. Beim Botschaft zum Weltfriedenstag im Jahr 2010 ist das große Thema. Ja. Wer ein bisschen was davon hören will, kann gerne auf der Homepage der Pfarre Pressbaum das sogenannte Umweltmanagement der Pfarre Pressbaum studieren, weil alles, was wir grundlegend machen wollten, da zitieren wir Benedikt XVI., ja. Der also wirklich sehr klar Punkte festgelegt hat, warum Katholiken sich in Bezug auf den Umweltschutz betätigen sollten, worauf sie achten sollten. Und wohlgemerkt, das war die Botschaft zum Weltfriedenstag. Ja. Wird immer klarer, ja, dass der Klimawandel und so weiter mitbewirkt, dass es zu Konflikten kommt. Ja. Wir leben halt in einem Land, ich weiß nicht, warum der liebe Gott uns so gut behandelt, uns jetzt immer gut geht. Und wenn jetzt in Österreich Palmen wachsen, dann haben wir es halt ein bisschen wärmer. Aber uns wird das Wasser nicht ausgehen, wir werden immer was anbauen können und so weiter. Nur durch den Klimawandel gibt es halt Landstriche, wo nichts mehr angebaut werden kann und dort verhungern die Leute dann. Nicht? Also das darf man nie vergessen, ja. Dass das Potenzial zu unglaublichen Konflikten sein wird. Also der Umweltschutz ist eine unbedingt notwendig, auch um den Frieden zu erhalten. Ja. Aus Liebe zu allen Menschen. Franziskus ist genau der genau das auch sich groß auf die Fahnen heftet. Er ist ja nicht so sehr der große Theoretiker, ja, aber das ist ja ständig in seinem Pontifikat das Thema. Ja, der Friede, die Versöhnung, Umweltschutz hat eine eigene Enzyklika sogar darüber geschrieben. Und was mich sehr beeindruckt bei Papst Franziskus, das überhört man schon immer wieder, aber unglaublich oft gibt es sehr konkrete Aufrufe, bitte betet jetzt um den Frieden in diesem Land, jetzt für diesen Konflikt. Ziemlich am Anfang seines Pontifikats, ich weiß nicht genau wann das war, wie es in Syrien losgegangen ist, hat Papst Franziskus aufgerufen, so, wir machen jetzt einen Gebets- und Fasttag, so einen Samstag in der ganzen katholischen Kirche, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, und von dann zu dann bitte, zu diesem Zeitpunkt, es waren 5 Stunden, bitte ich auch wirklich Anbetung zu halten für den Frieden, also sehr, sehr konkret. Ja. Also wir natürlich ganz brav, auch hier im Pressbaum und so weiter, wir noch alle irgendwie gefastet haben, das haben wir nicht kontrolliert, aber wir haben dann angeboten, also Anbetung in dieser Zeit, die der Papst vorgegeben hat, schön organisiert und dass immer jemand da ist und so weiter. Und ich war sehr stolz, ich habe dann auch 2 Stunden Anbetung gemacht. Und dann habe ich am nächsten Tag angeschaut, wie das der Papst gemacht hat. Der ist 5 Stunden am Petersplatz gekniet und hat gebetet. Als alter Mann. Der meint es ernst. Also, das finde ich schon sehr interessant. Ja? Nämlich auch die Kraft des Gebetes. Wir haben eine Verantwortung für die ganze Welt. Ja? Man leidet unter Krieg, man denkt sich, das kann, muss man doch und jemand sollte doch und so weiter. Wir können beten. Also, das sollte man wirklich machen. Also bitte, wenn man das nächste Mal den Papst hört, ich nehme es mir selber vor, jetzt dafür beten. Wirklich tun. Warum denn nicht? Ja? Die Kirche ist sicher, das sage ich wirklich in Brust und Überzeugung, die größte und wirkungsvollste Friedensinstitution. Ja. Denn alles das, was wir jetzt, die Themen kommen immer wieder, ja, dass Gerechtigkeit und Entwicklung und Bildung und so weiter die Grundlagen für den Frieden sind. Es gibt niemanden, der sich so darum kümmert wie die katholische Kirche. Niemand. Weder so vernetzt, noch so weitreichend, noch mit so vielen Mitteln und so viel Einsatz. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Alles, was Päpste, wir haben es gehört, über Erklärungen abgegeben haben über Frieden, welche Initiativen ergriffen worden sind. Es gibt niemanden, der so viel macht. Ja? Also wir dürfen da ruhig auch bilden. Ich finde, man sollte stolz sein, katholisch zu sein. Immer dieses eingezogene Kopf und die anderen sind alle so viel besser. In dem Fall kann das niemand so gut. Die katholische Kirche macht auch niemand so. Sehr konkrete Friedensvermittlungen und so weiter. Immer wieder hört man das, oft sehr im Verborgenen. Also freuen wir uns über diese Weltkirche, aber jetzt kommen wir eigentlich schon dazu, zum Abschluss eigentlich, dass wir als Einzelne da durchaus was machen können. Die Kirche als Gesamte hat unglaublich viel, wo sie was tut, aber natürlich kann der Einzelne mithelfen. Ich kann als Einzelner bei dem Entwicklungshilfeprojekt, und wenn Spenden sind oder mitarbeiten oder mein Gebet, ja, ich kann mich um Gerechtigkeit bemühen, auch in meiner Umgebung, dort, wo ich Verantwortung trage, das ist zum Beispiel in der Republik Österreich, trägt jeder von uns Verantwortung, weil das Volk der Souverän ist. Die Politiker werden nicht durch irgendwelche fremden Mächte eingesetzt bei uns, die wählen wir. Ja? Und wir sind verantwortlich, wen wir wählen und so weiter. Schauen wir, ob die für Gerechtigkeit einstehen, was die machen, was für Pläne die haben. Also alles das, dass man da wirklich als Einzelner merkt, dass man sehr viel Verantwortung hat und auch sehr viele Möglichkeiten. Ja? Also das ist es nur sehr kurz abgehandelt, aber das kann, wenn man mit offenen Augen sozusagen durch die Welt geht, wird man sehr schnell sehr viel entdecken können. Also noch einmal, der Friede ist immer die Folge der Hinwendung zu Gott. Das zieht sich vom Buch Micha bis zur letzten Erklärung des Papstes hin. Folge der Gerechtigkeit, der Entwicklung, nehmen wir den Umweltschutz noch dazu. Um all diese Dinge kann ich mich auch im Kleinen bemühen, vielleicht auch im Großen, je nach meinen Möglichkeiten. Die Kirche sieht den Frieden nicht als höchstes Gut an, pazifistisch, ich muss den Frieden bewahren um jeden Preis, selbst um den Preis der Ungerechtigkeit und der Missachtung Gottes Gebote, das ist nicht die Lehre der Kirche, aber der Friede muss erobert werden, ja? Eben durch die Gerechtigkeit, durch Verhandlungen, durch Bemühen des Einzelnen und so weiter. Auch wenn es die Lehre vom gerechten Krieg gibt, wenn es nicht unmoralisch ist, beispielsweise als Katholik Soldat zu sein, ja, müssen wir uns um den Frieden bemühen. Das Gebet ist ein wesentliches Mittel zur Erreichung des Friedens. Das ist wirklich eine Anfrage an jeden von uns. Ja. Beginnen wir also dort, wo wir können. Wir gehören zu den Reichsten der Welt. Wir haben auch die meisten Möglichkeiten, muss man wirklich so sagen. Ja. Nach wie vor, wir kriegen wenig davon mit, toben schlimmste Kriege. Bestialische Sachen passieren da, wirklich. Also wenn man hört, wie teilweise Kriege geführt werden, gerade bei Micho gibt es jetzt eine Initiative zur Heilung, muss man sagen, von Kindersoldaten. Ja. Was mit Kindern passiert, die ausgebildet werden zum Töten ohne Fragen und so weiter, also die dann zurückfinden müssen in ein normales Leben, was natürlich sehr schwierig ist. Also es wird einem ganz schlecht. Ja. Aber täuschen wir uns nicht darüber hinweg, wie verletzt die Welt ist, aber man darf sich damit nicht abfinden, man muss etwas dagegen machen. Manches findet sehr im Verborgenen statt, Verfolgungen auch und Not. Nicht alles hört man in den Medien, sehr wenig sogar, finde ich. Auch sich darüber zu informieren ist vielleicht ein guter Schritt. Ja. Wir leben in einer Gegend der Welt, wo es seit Jahrhunderten die längste Friedensphase gibt, die jemals hier passiert ist. Solange war hier, dort wo wir jetzt sind, Noch nie Frieden. Noch nie. Das sollte uns zu denken geben. Ja. Vielleicht auch als Verantwortung, die wir jetzt für andere haben. Übersehen wir aber nicht, dass mancher Krieg auch im Verborgenen herrscht. Dass mancher Krieg vielleicht auch bei uns hier in Österreich ausgefochten wird. In diesem Sinne möchte ich schon hinweisen auf den nächsten Vortrag, wo es dann um ein großes Thema Johannes Paul II. Gehen wird, der so viel für den weltweiten Frieden gemacht hat, nämlich die Kultur des Lebens und die Kultur des Todes, um die wir uns kümmern müssen. Also vor allem um die Kultur des Lebens.